Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming und Martina Weihrauch, Leiterin der Brandenburgischen Zentrale für politische Bildung. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir blicken auf den heutigen Tag und auch ein bisschen zurück auf die Woche. Und wir beginnen mal ganz aktuell. Wir haben es in den Nachrichten gehört, Peter Fonda ist tot. Was verbinden Sie mit diesem Schauspieler und Regisseur? Easy Rider?
Na, Easy Rider habe ich erst nach der Friedlichen Revolution gesehen. Ich kam da vorher nicht ran. Aber natürlich auf jeden Fall die Musik. Und Born to Be Wild haben wir natürlich auch als
Steppenwolf,
Jugend... Steppenwolf, unverkennbar. Genau, Steppenwolf, das war auf jeden Fall klar. Und diese unbändige Lust, sich auf diesen Motorrädern wiederzufinden und sei es nur in der Fantasie, auszubrechen aus den Vorgaben, die man bekommen hat als junger Mensch, ist sowas unheimlich faszinierend.
Bis zum 2. September können sich noch Einzelkandidaten melden oder auch Paare, die künftig die Sozialdemokratische Partei Deutschlands führen wollen. Martina Weihrauch von der Landeszentrale für politische Bildung. Wollen wir mal sehen, ob wir die alle zusammenbekommen? Also ich fange mal an und mache es mir ganz einfach. Olaf Scholz.
Olaf Scholz, dann Stegner Schwan.
Oh ja, Stegner Schwan. Wir haben von Gesine Schwan einen Ton vorbereitet, wo sie sozusagen begründet, warum sie antritt.
Ich habe kandidiert, weil mein Eindruck ist, dass die SPD in einer sehr, sehr tiefen existenziellen Krise ist, dass ich dabei helfen will, diese Krise zu überwinden und dass ich deswegen hier jetzt auch mit Ralf Stegner kandidiere. Wir können nicht einfach weiter so, wir können auch nicht einfach Personal austauschen. Es muss eine tiefere Einsicht in das geben, was in den letzten 20 Jahren, möchte man schon sagen, geschehen ist.
Sagt Gesine Schwan. Also Scholz, Stegner, Schwan haben wir. Ich nenne Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping.
Ich sage Frau Kampmann unter Roth.
Oh ja.
Frau Scheer unter Lauterbach.
Gut vorbereitet,
und sensationell. Simone Lange und Alexander Ahrens.
Genau. Und dann gibt es noch den Einzelbewerber Robert Mayer. Der ist, das musste ich aber auch nachgucken, Unternehmer und Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums. Er will verhindern, dass die SPD nach links driftet. Und dann noch wollen wir nicht vergessen, Hans Wallo, der ist 79 und saß in den 80er und 90er Jahren für die SPD im Bundestag. Wer wird's?
Tja, wir werden sehen, würde ich sagen. Also das...
Und ich dachte finde, jetzt
ich meine, nein, ich meine das auch ernst. Wir werden sehen, weil mir durchaus demokratische Prozesse heilig sind. Das sage ich als Kind einer Diktatur. Und ich finde das unheimlich spannend, dass die SPD sagt, wir wollen, dass die Mitgliedschaft da mitstimmt. Wir wollen, dass sie mitbestimmt. Ich habe mir heute noch mal die Webseite der SPD angeguckt. Also die meinen das wirklich ernst. Der Punkt ist, und das ist die Schwierigkeit, in der sie sich jetzt befinden, dass dieser Prozess sich bis Ende des Jahres hinziehen wird. Und wir natürlich wissen, dass wir in einer schnelllebigen Zeit sind, dass wir in einer Zeit sind, wo du von früh bis abends in den sozialen Netzwerken Rede und Antwort stehen musst und nicht nur das, sondern auch Häme über dich ergießen lassen musst und da Format zeigen musst. Und da ist es natürlich unheimlich schwierig und vor allem ziehe ich den Hut, die hier sagen, wir werfen unseren Handschuh in den Ring und erstmal vielleicht so viel dazu.
Ja, also man beobachtet es ja mit so einer Mischung aus Faszination, Schrecken, Häme haben sie genannt. Man betrachtet eigentlich einige sagen, ehemalige Volkspartei zwischen Führungssuche, Führungsschwäche und Mitbestimmung. Stefan Weil, der Ministerpräsident in Niedersachsen, der sagt,
wir haben jetzt noch Zeit bis zum 1. September. Ich gehe davon aus, dass es bis dahin noch Personalangebote geben wird, die wirklich auch ein Angebot an die ganze Partei sind und die überzeugend sind. Also insofern habe ich die Hoffnung, dass diese schwierige Phase jetzt sich nicht unendlich erstreckt.
Das Prinzip Hoffnung von Stefan Weil. Jetzt, wenn wir mal ein bisschen grundsätzlicher, favorisiert wird ja ein Duo. Löst denn ein Duo alle Probleme der SPD?
Ja, darum geht es gar nicht, alle Probleme der SPD zu lösen. Ich denke, Die SPD ist eigentlich nur exemplarisch dafür, in welcher Situation alle Parteien, natürlich im Grunde genommen alle großen Volksparteien, noch viel mehr sind. Auf der einen Seite ist es so, dass alle mitbestimmen sollen und auch mitbestimmen wollen und das auch können heutzutage durch diese kleinen Smartphones, die wir alle in der Hand tragen. Sie können jederzeit in sozialen Netzwerken ihre Meinung sagen. Sie sollen aber gleichzeitig auch Geschlossenheit demonstrieren. Das ist eigentlich sozusagen ein Problem und ein Widerspruch in sich. Das heißt, schaffe ich es in einer offenen Gesellschaft, wo jeder was Konstruktives, aber auch sein Quark dazugeben kann, eine Volkspartei, die wirklich ganz viele verschiedene Strömungen zusammenfasst, zusammenzuhalten. Das ist die grundsätzliche strukturelle Frage, die jetzt mal völlig unabhängig von einzelnen Personen ist.
Und der Wähler hat es gerne harmonisch. Jetzt wissen wir genau, im Herbst stehen Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und ein bisschen später in Thüringen bevor. Die SPD macht eben gerade aufgrund dieser schwierigen und schon demokratischen Kandidatensuche natürlich nicht den Eindruck, prima, die wissen, wo es lang geht, die wählen wir.
Ja, und das liegt aber natürlich auch ein Stück am Wähler. Wenn man sieht, die Schulz-Kandidatur, die ist ja deswegen auch in eine Hose gegangen. Und das kann man ja in dem Feldenkirchenbuch wunderbar nachlesen. Warum? Weil immer gefragt wurde, was will der Wähler, was will der Wähler? Und dann wurden sozusagen bis hin zu einzelnen Wortbausteinen, wurde sich orientiert an dem, was man glaubte, was jetzt gerade in ist, damit man irgendwie die Sache noch rettet.
Markus Feldenkirchen ist der Kollege vom Spiegel, der intensiv Schulz begleitet hat und da bizarre Einblicke gab in diesen Wahlkampf. Aber um da einzuhaken, also ich meine, von einem Spitzenpolitiker und Führungspolitiker wie Schulz erwartet man doch aber auch, dass er sich im Zweifelsfall über seine Berater hinwegsetzt und sagt, ey Leute, ich bin es und ihr könnt mir da Vorgaben machen, aber ob ich mich dran halte oder nicht, entscheide ich. Und das muss doch jemand, der Bundeskanzler werden will, eigentlich auch können.
100%, aber kein Mensch kann sich sozusagen in eine Situation versetzen, wo du umringt bist von tausenden Beratern, wo du panisch wirst, weil deine sozusagen glorifizierten Werte in den Keller sacken. Und wo man sagt, Kinders, jetzt überlegt euch mal, euch in diese Rolle zu versetzen, ist gar nicht so einfach. Was ist für meine Begriffe das Problem? Ich denke, das Problem ist, dass die Wählerinnen und Wähler auch widersprüchliche Erwartungen haben. Auf der einen Seite suchen sie Orientierung, sie suchen Halt und sie suchen Antworten. Und sie möchten noch mit dazu reden. So, das ist eigentlich schlicht und ergreifend nicht zu leisten. Ein Beispiel für mich ist doch interessanterweise Matthias Platzeck im Wahlkampf 2004. Wir erinnern uns, Hartz IV wurde gerade beschlossen. Die Situation der SPD war im Bund auch total beschissen. Und Platzeck hat sich auf den Marktplätzen in Brandenburg mit Eiern bewerfen lassen müssen. Und stand aber da und sagte, ich stehe hier, ich kann nicht anders, ich stehe zu Hartz IV, ich habe dieses Profil, ich möchte dieses fürs Land. Und zum Schluss ist er gewählt worden. Warum? Er hatte klare inhaltliche Vorstellungen.
Ob die große Koalition möglicherweise das Hauptproblem der SPD ist, darüber reden wir gleich. Morgen Nachmittag, da trifft sich wieder der Koalitionsausschuss. Darin sind die Bundesspitzen von den Unionsparteien und der SPD vertreten. Es geht natürlich um die Regierungspolitik. Martina Weihrauch, Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Themen, die wir kennen, die da besprochen werden sollen, sind Grundrente und der Solidaritätszuschlag. Die wichtigen Themen?
Nicht nur. Grundrente und Solidaritätszuschlag sind wichtig, denke ich. Sie werden auch schon ewig diskutiert, sie sind ja auch gar nicht neu. Aber wir haben natürlich Probleme der Gesellschaft, die heißen Globalisierung, die heißen Klimawandel, die heißen Migration und die heißen Digitalisierung. Und ich finde das ganz wichtig, dass geguckt wird, dass sozusagen Einzelfragen, die vielleicht diese oder jene Wählerklientel beglücken sollen, dass die nicht das große Ganze dominieren. Bei der Grundrente wissen wir ganz genau, dass es 15% Leute im Osten betrifft und 11% im Westen. Aber eigentlich warten die Leute auf die großen Antworten.
Das heißt, wenn man boshaft ist, regieren die am Volk vorbei oder an den wichtigen Themen?
Na, ich bin ja nicht boshaft, sondern ich bin nur direkt. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man seinen Markenkern behält. Und da hat natürlich schon die SPD geguckt, dass sie die Fragen, für die sie steht, was ja auch groß auf ihrer Website steht, Solidarität, Zusammenhalt, Menschlichkeit, dass die nicht aus den Augen gelassen werden. Aber die Frage ist ja, was heißt das heute? Und welche Probleme hat die Gesellschaft wirklich? Und da bin ich auch ganz der Meinung von Manuela Schwesig, die, finde ich, ein sehr gutes Sommerinterview gegeben hat, dass die SPD da auch ihre Themen abarbeitet, von Kita, von Erleichterung armer Eltern, ihre Kindern gute Schulen zu geben und so weiter und so fort. Aber es reicht nicht. Es ist nicht das, was jetzt das Dringende ist.
Aber vielleicht ist auch gar nicht so viel Zeit nach den Wahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Da soll ja auf Bundesebene mal überprüft werden, wie geht das überhaupt weiter mit der Großen Koalition? Sehen Sie da eine Sollbruchstelle?
Ich sehe keine Sollbruchstelle. Und da bin ich ganz Juristin. Diese Koalition, und ich bin nicht in der SPD und habe aber sehr meine Meinung dafür ausgesprochen, in diese Koalition zu gehen, nachdem die FDP da rausgesprungen ist. Und zwar aufgrund der Verantwortung für dieses Land. Und das meine ich ganz ernst. Ich meine es deswegen ernst, weil ich aus einer Diktatur komme und mir die Demokratie sehr lieb ist. Und ich möchte auch, dass die Player, die hier angetreten sind, die Willensbildungsprozesse zu steuern, und das sind in erster Linie die Parteien, dass die das auch ernst nehmen. Und deswegen finde ich nicht, dass man nach einer Großwetterlage sagen kann, wir springen jetzt aus einer Koalition raus oder nicht, was übrigens auch juristisch gar nicht so einfach ist.
Aber umgekehrt, Große Koalition, langsam haben wir uns ja dran gewöhnt, dass das das Standardregierungsmodell für Deutschland ist. Ich denke, das sollte es möglicherweise in Notzeiten geben, und zwar aus einem für mich nachvollziehbaren Grund. Man braucht in der Demokratie eine klare Alternative. Und wenn jetzt Neuwahlen wären, dann hat man SPD oder CDU, CSU auch, mit in der neuen Regierung, egal sozusagen, wie es danach ausgeht. Das heißt, es gibt keine klare Alternative, und das wiederum macht das vermeintlichen Alternativen für Deutschland so einfach.
Nein, ich finde das gar nicht. Außerdem ist die Große Koalition ja, wenn man in die Länder guckt, gar nicht mehr so groß, sondern wir müssen uns zukünftig daran gewöhnen, dass mehrere Player zusammen die Zukunft Deutschlands gestalten und dass mehrere Player die Fragen von Globalisierung, Klimawandel, Migration, Digitalisierung, um nochmal die zu nennen, die ich vorhin auch angesprochen habe, jeweils aus ihrer unterschiedlichen Perspektive zu beantworten und auch Kompromisse zu finden. Und der Kompromiss ist für mich wirklich ein hohes Gut in der Demokratie, weil er auch deutlich macht, dass man um Lösungen, um vernünftige Lösungen ringt. Und dass, wenn das auf verschiedenen Schultern liegt, ist das wirklich nicht schlecht. Und unsere Aufgabe ist es, das wirklich glaubwürdig und vernünftig und authentisch auch zu verkaufen. Und da auch eine Wertschätzung mit zu verbinden gegenüber dem Koalitionspartner. Und nicht zu sagen, hier sieht man eindeutig SPD und hier sieht man eindeutig CDU und hier sieht man eindeutig Grüne oder so, sondern dass man sieht, es geht um die Interessen Deutschlands und die Lösung der Probleme, die anstehen.
Machen wir es konkret, Sie haben die Länder angesprochen, Sie sind für Brandenburg zuständig, da reicht es vermutlich nicht mehr aus zu einer Zweierkoalition. Muss da politisch neu sortiert werden? Ist sowas Exotisches drin wie CDU, Linke und Grüne?
Was denn drin sein wird, entscheidet der Wähler und die Wählerin. Das glaube ich, da bin ich fest davon überzeugt. Und dann muss man auch den Wähler ernst nehmen und die Wählerin. Und zu sagen, es wird jetzt hier nicht so oft gewählt, bis uns da irgendwas passt, das geht auch gar nicht. Gott sei Dank, das ist verfassungsrechtlich gar nicht möglich. Sondern wir müssen gucken, was sind unsere Antworten, wo sind die Probleme, und das kommunizieren. Und ich glaube, die Kommunikation, das ist die Schlüsselfrage der Zukunft,
sagt Martina Weihrauch. Der Klimawandel, der erhitzt nicht nur die Umwelt, sondern auch die Debatte. Eine 16-Jährige aus Schweden bekommt das besonders zu spüren, Greta Thunberg, über die reden wir gleich. Ich wage mal eine steile These. Astrid Lindgren würde nicht über Pippi Langstrumpf mehr schreiben, sondern über Greta Thunberg. Das Buch könnte jetzt Greta geht an Bord heißen. Für Vermarktung ist bestens gesorgt. Eine 16-Jährige besteigt eine Yacht, um über den Atlantik zu schippern. Martina Weihrauch von der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Wie haben Sie denn dieses mediale Spektakel dieser Woche wahrgenommen?
Also ich bin da sehr ambivalent, weil auf der einen Seite finde ich es unheimlich beeindruckend, wie dieses junge Mädchen doch eine Bewegung unter Jugendlichen initiiert hat, indem sie einfach mit einer wahnsinnigen Vehemenz die Frage des Klimawandels und die Aktion der verantwortlichen Akteure anmahnt. Auf der anderen Seite lädt man ihr natürlich medial eine Verantwortung auf, die einfach für meine Begriffe unfair ist, wo sie auch wahnsinnig abhängig ist von guten Beratern, von Leuten, die sie stützen.
Bleiben wir bei der Aktion. Zu den Hintergründen können wir gerne noch
kommen. Ja, bei der Aktion.
Aber dieses, also ein Schiff, ein Segelboot, sollte man doch denken, klimafreundlicher als Fliegen. Sollte man aber nur meinen. Viele ziehen eine ganz andere Klimabilanz der Aktion.
Also die Aktion ist umstritten. Sie wollte sozusagen ein Zeichen setzen. Wir leben heute in einem Zeitalter der Bilder, der medialen Vermarktung. Und deswegen hat sie sich auf diese Segeljacht begeben. Sie hat verschiedene Berater und jetzt sagen alle, ja Gott, jetzt fallen eben mehr Flüge an, als wenn sie mit ihrem Vater nach New York geflogen wäre. Und damit ist die Sache eigentlich vergeigt.
Wir sind im 21. Jahrhundert. Eine Alternative wäre ja durchaus zu diesem spektakulären leeren Segelturn eine Videoübertragung gewesen. Zum Beispiel aber für Greta Thunberg ist das keine Alternative.
Ich habe an mehreren Konferenzen per Videokonferenz teilgenommen. Leider ist es aber meine Erfahrung, dass das keine Aufmerksamkeit erregt.
Greta Thunberg ist eine Ikone der Umweltbewegung, aber sie ist natürlich auch, haben Sie schon angesprochen, Gegenstand der Kritik und für einige sogar eine regelrechte Hassfigur. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Leute ein 16-jähriges Mädchen hassen, was sich für Belange der Zukunft und ihrer ganzen Generation und im Prinzip der Menschheit einsetzt?
Naja, sie wird eben von allen Seiten für meine Begriffe auch überhöht. Also wenn der Papst sagt, Jesus hätte das auch gemacht.
Es gab also, ja den Vorschlag, sie sollte über den Atlantik laufen.
Ja, und da ist es natürlich klar, dass man alle Leute, die sich an sowas abarbeiten, auch auf den Plan rufen. Und wenn man in den sozialen Netzwerken guckt, finde ich auch hochinteressant, dass insbesondere ältere Männer zwischen 40 und 70 entweder zu ihren Hassern oder zu ihren Anbetern gehören. Also da muss man sich ja fragen, was ist das eigentlich für eine Inszenierung? Was ich wichtig finde für öffentlich-rechtliche Journalisten, dass man das Thema, was dahinter liegt, thematisiert. Also die Frage des Klimagipfels, dass man genauso guckt, was ist denn Programm? Was gibt's für Vorschläge? Wer soll das umsetzen? Was ist die Rolle der Wissenschaft? Was kann ich tun als ganz normaler Mensch? Und sich nicht an diesem Segeltörn sozusagen abarbeitet. Das würde ich jetzt also die falsche Antwort auf eine etwas verunglückte PR-Aktion betrachten.
Und auf der anderen Seite die Rolle 16-Jährige. Sie selbst haben ja mit Jugendlichen zu tun, weil beispielsweise sie immer dabei sind, wenn für Brandenburg der Wahl-O-Mat entwickelt wird. Das sind Jugendliche und das ist vernünftig. Also by the way, in Brandenburg dürfen Jugendliche jetzt auch zur Landtagswahl ab 16 schon antreten.
100%. Und das ist die andere Seite der Medaille. Ich finde es total wichtig. Wir waren vorher bei Easy Rider, wir waren vorher bei Symbolen, die auch Jugendliche brauchen. Und da ist das für Jugendliche natürlich die Möglichkeit, auszubrechen, sich zu artikulieren, sich auch abzugrenzen von ihren Eltern, sich auch abzugrenzen von der jetzigen Gesellschaft, um was Neues zu fordern. Das brauche ich als Jugendlicher, damit ich nicht kuschelig in der Ecke bei Mama sitze. Das finde ich total wichtig, dass es jetzt eine Politisierung der Jugendlichen, dass die stattgefunden hat. Und deswegen finde ich das durchaus begrüßenswert. Aber mit der Balance, verschiedene Perspektiven darauf zu sehen und nicht selber Teil eines Medienhypes zu werden, der eigentlich in die falsche Richtung geht.
Über Generationenkonflikte und Rebellion sprechen wir gleich. Woodstock, das ist jetzt 50 Jahre her. In Woodstock spielte Jimi Hendrix seine berühmte Version von The Star Spangled Banner. Mit Gitarre zersägte er quasi instrumental die amerikanische Nationalhymne als Protest gegen den Vietnamkrieg. Martina Weihrauch, Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Damals waren Sie 11 Jahre alt. Haben Sie in der DDR etwas mitbekommen von Woodstock, gar vom Geist von Woodstock?
Also ich habe drüber nachgedacht. Der Geist von Woodstock hat mich damals überhaupt nicht erreicht. Das kam viel, viel später.
Wegen 11 Jahre oder wegen DDR?
Sowohl als auch. Ich habe meine politische Sozialisation gehabt 1968. Da haben wir als Familie, da war ich 10 Jahre, an der tschechischen Grenze Urlaub gemacht. Und vor unserem Haus fuhren die Panzer Richtung Grenze, die ja die Deutschen, die DDR-Panzer ja denn nicht einfuhren, Gott sei Dank. Aber da bin ich nachts aufgewandt und zur nächsten Telefonzelle gerannt und wollte Walter Ulbricht anrufen. Das war wirklich die erste große politische Aktion von mir, damit er das verhindert. Und das hat uns die Jahre wirklich geprägt, auch schon als Kinder. Das ist, wenn ich mir das heute überlege, schon doch immer noch sehr, sehr beeindruckend. Aber natürlich hat das auch mit dem gleichen Grundgefühl zu tun, was wir vorhin schon thematisiert hatten und was natürlich auch Woodstock begleitet hat, dass ich als Jugendlicher, als Kind bestimmte politische Verhältnisse als beengt empfinde, dass ich Menschenrechtsverletzungen spüre in Amerika, Rassismus. Bei uns konnte man den nicht so richtig spüren, mangels unterschiedlicher Einflüsse. Das kam dann nachher erst.
Gab es übrigens auch im Westen, also in der Bundesrepublik wurden die Hippies Gammler genannt und die empörten Spießer fanden das total unmöglich. Für viele waren das schlicht Kommunisten. Denen hat man dann zugerufen, geht doch rüber, also DDR.
Genau, aber die DDR war ja genauso skeptisch. Also da ging es ja schon bei den Beatles los, wo sich da Walter Ulbricht in einer unglaublichen Stellungnahme dagegen gestellt hat. Aber ich kann mich erinnern, dass ich dann auch an der Oberschule, als wir dann die ersten chilenischen Asylsuchenden bei uns in der Schule hatten, aber auch einen Disco-Keller, wo wir dann zusammen getanzt haben. Und natürlich nach der Musik von Janis Joplin und Jimi Hendrix und Santana und wie sie alle hießen. Und das natürlich auch exotisch war, als dann die ersten Ausländer zu uns in die DDR kamen. Und wir aber merkten, dass das was anderes ist und dass das auch mit großer, weiter Welt zu tun hat. Dass es natürlich auch was Neues ist, was uns anregt, was unsere Welt sprengt, die bisher für uns auch sehr beengt war. Also deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Als dieser Woodstock-Geist nach Westdeutschland rüberschwappte, da wurde tatsächlich auch die bis dahin fast heilige Schutzmacht USA angetastet. Nun wissen wir natürlich auch, im Osten gab es die befreundeten Brudervölker der UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepublik, muss man inzwischen ja auch nochmal erläutern. Da war eigentlich eine Kritik an dieser Macht unvorstellbar.
Ja, und interessanterweise haben wir das ja auch noch mal im Alltagsleben anders gebrochen. Also ich bin in Berlin-Karlshorst groß geworden, wo ja sozusagen eigentlich die zentrale Station in Ost-Berlin.
Da stand die Rote Armee.
Genau, da stand die Rote Armee. Und wir sahen dann immer die Soldaten marschieren, die konnten auch nicht alleine laufen. Wir hatten ja striktes Fraternisierungsverbot und daher übten die ja keine Faszination auf uns aus, sondern wir hatten ja eher Mitleid mit den sowjetischen Soldaten. Und natürlich bei aller Kritik an der Sowjetunion haben wir immer unterschieden zwischen den Machthabern und wir haben immer unterschieden zwischen den Bürgerinnen und Bürgern des Landes. Und deswegen konnte sich das nicht so polarisieren, wie sich es vielleicht in Westdeutschland polarisiert hat. Ich habe das ja selbst nie so emotional miterlebt.
Nein, aber es gab ja Erfahrungen, die einer ganzen Generation doch in den Knochen saß. Sie hatten Prag angesprochen. Es gab Aufstände in Ungarn, auch in der DDR 1953, 17. Juni, die brutal niedergeschlagen wurden. Das hat man nicht so leicht abgeschüttelt, im Prinzip erst 1989.
Nee, das hat man gar nicht abgeschüttelt. Aber man hat natürlich auch mitgekriegt, also Vietnam war für uns ja auch wichtig. Also das haben wir auch verfolgt. Und wir haben schon in einer Grundschule, die damals nicht so hieß, sondern die erste Klasse der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule, da haben wir ja noch Solidaritätskarten gemalt. Wir haben Freiheit für Angela Davis gefordert, für Luis Corvalan. Also das war ja auch mit drin. Das war natürlich ein Stück auch instrumentalisiert, aber natürlich ein Stück auch kam es auch vom Herzen. Die Instrumentalisierung sahen wir ja dann auch eher, als wir dann erwachsen waren. Und jetzt, wo man viele Sachen rekapituliert.
Jetzt erleben wir Proteste seit Wochen in Hongkong. Mehr dazu gleich. Deutschlandfunk Kultur. Wir bleiben beim Thema Protest, wechseln aber den Schauplatz. Seit Wochen gehen Menschen in Hongkong auf die Straße. Martina Weihrauch von der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg. Entzündet hatten sich die Proteste, ich verkürze das mal ein bisschen, an einen möglichen Zugriff von Pekings auf Menschenrechte und Demokratie. Verständlich?
Auf jeden Fall verständlich und auch höllisch gefährlich. Hongkong wird ja die höfliche Revolution genannt oder der höfliche Protest. Und es hat mit 5000 jungen Leuten begonnen. Jetzt sind es schon 2 Millionen. Und es ist deswegen natürlich so wahnsinnig gefährlich, weil Hongkong natürlich ein spezielles Grundgesetz hat, was nur für Hongkong gilt. Aber Carrie Law, die Regierungschefin, ist natürlich eingesetzt von Chinas Gnaden. Das heißt, sie ist nicht frei gewählt. Und es gibt immer Ausnahmeregelungen, auch in diesem Grundgesetz, was da gilt, dieses Basic Law, wo Artikel 14 und Artikel 18 sagt, dass, wenn die Stadt verteidigt werden muss, wenn es zu Unruhen kommt, die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden, dann kann China eingreifen. Und wenn ich Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit höre, dann stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Denn das geht immer, das kann man immer ausrufen. Und wir
Aber
sehen,
es könnte blutig enden. Also die Halbinsel im südöstlichen China ist ja in der Übergangsphase. Ehemalige britische Kronkolonie und irgendwann sozusagen integraler Bestandteil China, jetzt noch mit Sonderregelungen. Und viele Beobachter fürchten, sie gehören ja vermutlich auch dazu, eine sogenannte chinesische Lösung, also tödliche Gewalt, Panzer gegen Menschen, wie man das im Juni 1989, also vor 30 Jahren auf dem sogenannten Platz des himmlischen Friedens in Peking erlebt hat.
Genau, das sehe ich auch so.
Denn Sie fürchten das? Sie sehen ja. Das schon voraus? Es
ja,
wird
wenn
zu
ich,
Gewalt kommen?
Es spitzt sich ja heute früh, gab schon wieder neue Meldungen. Also diese Übung in Shenzhen, also genau an der Grenze, die werden ja immer extremer. Und das ist natürlich eine ganz offene Drohung. Die Drohung wird ja auch durch chinesische Fernsehen nochmal verstärkt, indem davon ausgegangen wird und so vermittelt wird, dass da Chaoten sind, die sozusagen die Ordnung und Sicherheit und den Frieden gefährden wollen. Also es sind alles Vorbereitungen eigentlich zum Eingreifen. Und die Frage, was tun? Ehrlich gesagt, ich kann mich da wahnsinnig reinversetzen, weil ich damals diese Angst, diese große Angst auch in der DDR hatte.
Damals war 1989 auch
genau,
zur sogenannten Wende.
Genau, zum Beginn der friedlichen Revolution, dass wir im Oktober, November 1989 auch die Staatsmacht eingreift. Gott sei Dank haben wir dann in Leipzig gesehen, dass es nicht passiert ist.
Aber die Truppen standen schon bereit. Also es war ja auch im Nachhinein ernster, als man damals
die
so
mitbekommen hatte. Die Truppen standen
bereit,
die Blutkonserven standen bereit, die Ärzte wurden in Leipzig zusammengeführt. Also da muss man wirklich sagen, das war ja alles Mund-zu-Mund-Propaganda, wie wir das erfuhren damals. Also ich finde es wahnsinnig wichtig und ich finde es wahnsinnig peinlich, also wichtig einzugreifen und wahnsinnig peinlich, dass man von der EU gar nichts hört. Ich finde, wir können eigentlich die Demonstranten, wenn wir uns als Demokraten bezeichnen, wenn wir für diese Gesellschaft uns stark machen, können wir da nicht zugucken, wie ein Massaker vorbereitet wird. Und ich hoffe nur, dass hinter den Kulissen da Druck ausgeübt wird. Ich finde unheimlich faszinierend den Vorschlag von Tom Tugendhat, einem britischen Politiker, ein konservativer Politiker, der Chef des Auswärtigen Ausschusses ist, im britischen Parlament, der sagt, die haben ja eigentlich noch durch diesen Übergangsstatus britische Staatsbürgerschaft. Und wir wissen nicht, wie das Kräfteverhältnis ist. Es ist ja auch schwierig, mit einer Diktatur zu verhandeln. Aber wir könnten ja Zeichen des Mutes setzen. Wir könnten Zeichen der Unterstützung setzen. So eine Art Form der psychologischen Außenpolitik, indem wir diese Staatsbürgerschaft, diese britische Staatsbürgerschaft nochmal betonen, nochmal erneuern, weltweit, dass es über alle Kanäle gefahren wird und dass die Demonstranten vor Ort sich da ermutigt sehen und nicht alleingelassen sehen. Also das ist ja dieses furchtbare Gefühl, dass man denkt, wir ackern hier, wir kämpfen hier für die Demokratie und die Welt schaut zu und sagt nichts. Also das geht überhaupt nicht. Und ich habe gehört, dass das UNO-Menschenrechtsbüro rügt. Das reicht nicht.
Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Martina Weihrauch, die Leiterin der Brandenburgischen Zentrale für politische Bildung. Vielen Dank.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.